Ich bin mit Recht gebeten worden, dass ich doch noch mal kurz etwas sage, bevor wir über dieses Zungenreden sprechen, über den Unterschied zwischen Pfingstbewegung und charismatischer Bewegung. Das muss man erklären. Die beiden Bewegungen gehören eben eng zusammen, sind von der Lehre und von den Geisterwirkungen her sehr eng miteinander verbunden und sind trotzdem etwas unterschiedlich. Es ist eben so, dass sozusagen die Wurzel eigentlich eben eine schwärmerische falsche Heiligungsbewegung war gegen Ende des 19. Jahrhunderts, besonders auch in USA. Und diese falsche Heiligungsbewegung hat eben so ein stufenförmiges Heiligungsverständnis gehabt. Zuerst kommt die Bekehrung, dann kommt die völlige Durchheiligung und sündlose Vollkommenheit und dann als eine weitere Stufe die sogenannte Geistestaufe. Und aus dieser Bewegung entstand dann zunächst mal die Pfingstbewegung. 1901 kam es zum ersten Mal zu diesen Geistesphänomenen im Rahmen der Pfingstbewegung. Und dann später 1906, Azusa Street in Los Angeles, war dann so eine Art Brandbeschleuniger für diesen falschen Geist und diese falschen Lehren, die dann von dort um die ganze Welt gingen. Das war also nie bei Toronto und bei Lakeland Church schon damals so, dass es einen Tourismus gab, einen Sensationstourismus in Sachen Geisterwirkungen. Da wurden also ganz viele Leute aus der ganzen Welt sind nach Los Angeles gereist und haben dort sich diesen Geist abgeholt und haben ihn dann ausgebreitet in die verschiedensten Regionen der Welt. Und das hat dazu geführt, dass die Pfingstbewegung eben auch ein relativ starkes Wachstum erfuhr. Allerdings war sie isoliert, begrenzt auf gewisse Heiligungskreise und eigene Denominationen und hatte eine klare Gegnerschaft von den ganzen bibeltreuen Fundamentalisten. Zum Beispiel auch Torrey, der Evangelist, der selber auch falsche, schwärmerische Lehren über die Geistestaufe verbreitet hat, hat gesagt, die Pfingstbewegung ist absolut zu verurteilen als eine Form von Spiritismus. Da ist ein falscher Geist am Wirken. Und deswegen war die Pfingstbewegung ein Stück isoliert und auch in ihrem Wachstum begrenzt. Und dann in den Ende 50er, Anfang der 60er Jahre gab es ein Überschwappen dieses pfingstlerischen Irrgeistes auf interessanterweise überwiegend liberale Pfarrer aus liberalen Denominationen, also vergleichbar der evangelischen Landeskirche oder der Methodistenkirche. Solche Leute empfingen oft durch Handauflegung diesen falschen Geist. Und das war der Anfang der sogenannten charismatischen Bewegung, die außerhalb dieser Pfingstdenominationen war, die auch nie diesen Akzent auf Heiligung hatte. Also sagen wir mal, die Pfingster, die waren zum Teil noch sehr konservativ, was Fernsehen angeht, Weltförmigkeit. Charismatiker sind in der Regel völlig offen für jede Form von Weltförmigkeit und sind von daher viel weiter sozusagen in ihrer Prägung und ihren Anschauungen. Und diese Charismatiker haben sich bewusst und haben sogar den Begriff vom Sauerteig verwendet, in die Denominationen, in die bestehenden Kirchen hineingeschlichen oder sind da hineingegangen oder sind dort geblieben und haben dort praktisch charismatische Bewegungen oder Gruppierungen oder Flügel gebildet innerhalb großer Kirchen, wie jetzt zum Beispiel auch der Presbyterian Church, zum Beispiel in Amerika, der Methodist Church. Und als weitere Folge gab es dann eine ganze Welle von unabhängigen charismatischen Gemeinden, die eben zum Teil sehr extreme Lehren vertreten haben, extremer als viele Pfingstler, und die im Moment fast das größte Wachstum haben. Also das sind zum Beispiel die Wort des Glaubensbewegung, wo auch das Gospelforum dazugehört in Stuttgart. Ne? Und solche Kreise, die charismatischen Erneuerungen in den Kirchen haben eher stagniert und dynamisch wachsen unabhängige charismatische Gemeinden. Ja? Und dann, was man noch sagen muss, ist eben, dass diese charismatische Virus auch in die katholische Kirche eingedrungen ist. 1967, Notre Dame University in Amerika, haben also katholische Priester und Theologieprofessoren zum Teil diesen falschen Geist empfangen und haben genauso dann in Zungen geredet und geweissagt und so weiter. Und seitdem ist also die katholische charismatische Bewegung eben ein geachteter und unterstützter Teil der katholischen Kirche. Die Päpste haben das gefördert, ja. Die katholische charismatische Bewegung ist immer unter der Schirmherrschaft des jeweiligen Papstes. Ja? Und das ist allein schon ein Zeichen, dass es ein falscher Geist ist, dass sich das praktisch in der katholischen Kirche ausbreiten konnte, ohne dass die Leute rausgegangen sind aus der katholischen Kirche. Im Gegenteil, die haben gesagt, meine katholische Frömmigkeit und Marienverehrung wurde durch die Geistestaufe vertieft. Und da merkt man schon, kann ich echt sein. Ja? Das also noch mal einfach so zur Information zum Thema Pfingstbewegung, charismatische Bewegung, Begriffserklärung. Ja. Ja, wir haben als jetzt das Thema charismatisches Zungenreden und biblisches Sprachenreden. Das ist deswegen auch wichtig, weil das ja eigentlich so mit das prominenteste Erkennungszeichen dieser falsch-prophetischen Bewegung war und ist, dass die Leute, wenn sie die Geistertaufe oder Geistestaufe empfangen haben, dass sie dann beginnen in Zungen zu reden. Das heißt, sie reden in einer völlig unbekannten Art und Weise. Sie stoßen irgendwelche Silben aus, die im Regelfall zu 95-99% keine erkennbare Sprache sind. Es gibt ganz gelegentlich auch falsches Sprachenreden in Fremdsprachen. Da wurden also auch schon, haben Zeugen schon beobachtet, wie Leute wirklich Gott gelästert haben in irgendeiner Fremdsprache, in einer Pfingstversammlung, aber zu einer ganz, ganz großen Mehrheit sind es unverständliche Lalltöne. So war es bei mir auch. Ich habe ja Linguistik studiert und habe mich damals ertappt mit dem Gedanken, das ist ja überhaupt keine Sprache, was mache ich da eigentlich? Und habe ich natürlich sofort weggeschoben, weil man hat ja Angst, den Heiligen Geist zu lästern oder zu betrüben. Aber das war keine Sprache. Ja? Das waren einfach so aneinandergereihte Silben. Ekstatisches Gebrabbel. Und das ist für die Pfingstler etwas ganz Wichtiges. Die klassische Pfingstbewegung sagt, es gibt überhaupt keine Geistestaufe, wenn man nicht in Zungen redet. Die Charismatiker sehen es etwas elastischer. Die sagen, naja, es gibt auch Geistgetaufte, die reden nicht in Zungen. Aber es ist eigentlich schon das Normale und das Wünschenswert. Ja? Was ist dieses Zungenreden? Wie gesagt, es wird angepriesen eigentlich als ein magisches Mittel zu einem Überchristentum. Es wird als persönliches Gebet zur Selbstauferbauung praktiziert und da wird gesagt, dadurch wird man heiliger, dadurch wird der Charakter gebessert, man erlebt die Gegenwart Gottes, man bekommt Gottes Offenbarung, Visionen. Dann wird es eben auch als in der Fürbitte eingesetzt, als Gebet, das angeblich besonders wirksam ist, weil es ja vom Heiligen Geist inspiriert sei und deswegen 100% erhört würde. Viele Pfingstler und Charismatiker reden mehr in Zungen als in verständlicher Sprache, weil sie meinen, das sei das bessere Gebet. Dann wird es auch als kollektives und persönliches Gebet in der geistlichen Kriegsführung eingesetzt. Das heißt, das ist ja auch so eine Irrlehre der Charismatiker, dass man Dämonen angreifen, binden und vertreiben will. Und dazu wird auch das Zungengebet, das laute Zungengebet eingesetzt. Ja. Also das hat verschiedenste Aspekte dort in der Bewegung, ist aber eigentlich ein sehr wichtiger Teil der pfingstlich-charismatischen Frömmigkeit. Vielleicht zum Sprachgebrauch. Zungenreden kommt eigentlich eben aus einer falschwörtlichen Übersetzung des griechischen Begriffs Glossa. Glossa bedeutet Zunge und Sprache. So ähnlich wie übrigens auch im Englischen Tongue, kann Zunge das Organ und auch das Gesprochene, die Sprache bedeuten. Ja? Foreign tongues, fremde Sprache. Und so ist es eben so, dass eigentlich die richtige Übersetzung sein müsste, sie redeten in fremden Sprachen. Ja? Zungenreden ist etwas anderes, da werden wir drauf kommen, weil es eigentlich ein ekstatisches Gebrabbel ist und keine Fremdsprache. Deswegen habe ich gesagt, das charismatische Zungenreden und das biblische Sprachenreden. Und da waren wir auch gleich drauf gekommen. Wir wollen einfach uns noch mal vor Augen führen, dass die Bibelstelle, in der das Sprachenreden erklärt wird, wie es eigentlich aussieht, das ist ja die berühmte Stelle in Apostelgeschichte 2, wo es um die Ausgießung des Heiligen Geistes geht. Vielleicht lesen wir das mal. Vers ab Vers 4. Da sind die Jünger beisammen. Da kommt das Brausen wie von einem Wind. Da heißt es, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, es sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer. Wieso hören wir sie dann in jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von der Gegend, den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hierweilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Das heißt sozusagen die Erklärung, was Sprachenreden in der Bibel war. Ja? Es war ein geistgewirktes Reden in einer realen menschlichen Fremdsprache. Also wenn ich jetzt anfangen würde, Chinesisch zu reden oder auch bloß Russisch, dann wäre das ein Wunder, weil das kann ich einfach nicht. Ja? Wenn ich das fließend und richtig sprechen könnte, dann wäre das Sprachenreden. Ja? Und es ist klar, das war ein Wunderzeichen. Die Juden, die da waren, die haben gesehen, das sind Galiläer, die können mal maximal Aramäisch und Griechisch. Ja? Und mehr ist nicht drin. Das sind ja, war ja die verachtete Provinz in Israel, Galiläa. Und die haben jetzt plötzlich Mesopotamisch und was weiß ich, Phrygisch geredet, geht gar nicht. Ja? Das können die ja gar nicht machen. Also ist es ein Wunder. Da ist irgendwas Ungewöhnliches passiert, ein Wunderzeichen ist passiert. Ja? Aber sie haben alle die, die eben in dieser Sprache geboren wurden, haben erkannt, der redet lupenreines Phrygisch. Ja? Das war sozusagen das Wunderzeichen des Sprachenredens. Sie reden in fremden oder in anderen Sprachen, wie der Geist es ihnen gibt. Es ist also nicht menschlich gelernt, sondern vom Geist gewirkt. Aber das besagt noch nicht, warum und wozu das Sprachenreden eigentlich gegeben ist. Und die Lehre vom Sprachenreden, die finden wir eben nicht in der Apostelgeschichte, sondern immer wieder, wir werden das auch heute Nachmittag sehen, die Lehre finden wir in den Briefen der Apostel. Dort finden wir die Lehre. Ja, in der Apostelgeschichte finden wir geschichtliche Beispiele von dem, was passierte am Anfang der Gemeinde. Wir finden dort keine Lehre und wir finden auch in den Evangelien nur wenig Lehre für die Gemeinde. Die Gemeindelehre ist im Wesentlichen in den Briefen der Apostel festgehalten. Ja, und wenn wir das studieren, dann kommen wir automatisch auf die einzige Stelle, wo darüber überhaupt was geschrieben wird, und das ist 1. Korinther 14. 1. Korinther 14, da wird gezeigt, das Sprachenreden in seinem Gebrauch und Missbrauch in einer Gemeinde. Ja, das andere war ja ein öffentliches Zeichen unter Juden, Apostelgeschichte 2. Nun geschah eben in Korinth auch Sprachenreden, da waren ja Juden und Heiden gemischt in dieser Gemeinde und sie haben das Sprachenreden missbraucht. Sie haben es falsch benutzt, es war eine echte Gabe Gottes, aber sie haben damit angegeben, sie haben Viertelstunden lang in Phrygisch oder Chinesisch oder sonst was in der Gemeinde geredet und kein Mensch hat was verstanden. Ja? Und das war der Missbrauch, den der Apostel Paulus im 14. Kapitel des 1. Korintherbriefs korrigieren will. Und dabei kommt er auf eine Erklärung. Wir werden nachher noch kurz 1. Korinther 14 anschauen, aber die Erklärung, wozu gibt es überhaupt Sprachenreden? Die finden wir im Vers 20 folgende von 1. Korinther 14. Und das wollen wir uns einfach mal anschauen. Da heißt es, ihr Brüder werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid Unmündige, im Verständnis aber werdet erwachsen. Im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden. Aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Das ist ein Zitat aus Jesaja 28, 11 und 12. Jetzt kommt die Erklärung. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen. So, die Sprachen sind also keine mystische Gebetstechnik. Die Sprachen sind auch nicht eine Form von besonderer Aufbauung für die Gläubigen, sondern die Sprachen sind ein Zeichen, ein Signal. Und dann geht es weiter, und zwar nicht für die Gläubigen. Also die Sprachen sind eigentlich überhaupt nicht für die Gläubigen gedacht gewesen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber, und das heißt das erbauliche Reden zur Erbauung, zum Trost und zur Ermahnung, das ist 1. Korinther 14,3, der Weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Also dieses Weissagen, dieses erbauliche Reden, das ist wichtiger als das Sprachenreden, und zwar aus dem Grund, die Weissagung ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Ja? Also hier haben wir die Erklärung, wozu ist das Ganze da? Und er sagt ihnen, Leute, ihr müsst verstehen, wozu sind eigentlich die Sprachen gegeben, damit ihr sie richtig anwendet. Und jetzt erklärt er das und sagt, bringt hier ein Zitat aus dem Alten Testament. Und das ist eben hochinteressant. Dieses Zitat bedeutet, ich will mit fremden Sprachen, mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Wozu, für wen sind die Sprachen nach diesem Zitat gegeben? Genau wie bei Joel 3. Zu diesem Volk heißt Israel. Die Sprachen sind ein Zeichen für Israel. Zu diesem Volk, wir müssen das genau lesen, steht ganz klar drin. Ja? Und zwar mit fremden Sprachen. Und der Zusammenhang, das kann ich nur kurz hier erwähnen, in Jesaja 28 ist ja der, Gott hat durch die Propheten immer und immer wieder zu dem Volk Israel gesprochen und sie wollten nicht hören. Und was macht man mit einem Kind, wenn man immer wieder zu ihm redet und es will nicht hören? Dann muss man mit einer anderen Sprache zu ihm reden, die es versteht. Und im Grund hat Gott hier gesagt, wenn ihr nicht auf mein Wort hört, was die Propheten euch bringen, dann werde ich zu euch reden müssen mit der Stimme fremder Eroberervölker, die euch wegführen aus eurem Land. Das ist der Zusammenhang von Jesaja, die Drohung, dass Israel vertrieben würde durch fremde Eroberer und dann würde sie eine Sprache hören, die sie nicht verstehen können. Ja? Nämlich von den Assyrern und diesen ganzen Fremdvölkern, die sie wegführen würden. Also das ist die Warnung vor einem Gericht, weil sie nicht hören wollten. Ja? Und die Warnung gilt eindeutig für das Volk Israel. Und deshalb, die Sprachen sind ein Zeichen für ungläubige Juden. Das ist eigentlich die Substanz von diesem Lehrabschnitt. Ja? Und wenn wir das mal bedenken, dann finden wir das ganz interessant, also es ist praktisch keine mystische Gebetssprache. Wir werden das nachher sehen, dass der Apostel Paulus in 1. Korinther 14 überhaupt nicht sagt, ihr sollt in Zungen beten, sondern er sagt im Grund, wenn ihr betet, dann soll euer Verstand und euer Geist beides beteiligt sein. Ihr sollt verstandesmäßig beten, sodass ihr versteht, was ihr sagt, sonst ist es nicht sinnvoll und nicht echt. Und es ist klar, dass eben das Sprachenreden als Zeichen des Gerichts ausdrücklich für Israel gedacht war. Denn Israel war das auserwählte Volk, das das Wort Gottes hatte und nicht gehört hat und das dann eben gezüchtigt werden musste durch Gericht. Und das muss man sich eben überlegen, ja? Dass dieses Zeichen etwa 40 Jahre später eingetroffen ist und erfüllt wurde, und zwar als fremde Eroberervölker im Rahmen der römischen Armee Jerusalem erobert haben und Israel und das jüdische Volk Schritt für Schritt vertrieben wurde aus seinem Land. Ja? Also das heißt, genau das ist ja passiert. Die Apostel haben das Evangelium dem ganzen Volk und der Führung noch einmal angeboten. Sie haben ja den Messias verworfen, sie haben ihn gekreuzigt. Und das Interessante ist, dass Apostel Petrus sagt, ihr habt es im Unwissenheit getan und Gott bietet euch nochmal das Heil an. Und wieder die Führung, lehnt es ab und verfolgt die Apostel. Ja? Und da kommt nochmal ein Heilsangebot und nochmal ein Wunderzeichen. Und dann kommt die Situation von Stephanus in Apostelgeschichte 7. Und Stephanus gibt kein Heilsangebot mehr an den Hohen Rat, sondern er endet mit einem Gerichtswort. Ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Dann wird er umgebracht. Und dann passiert genau das, was dieses Zeichen des Sprachenredens nämlich signalisiert hat. Wenn Israel das Heil, das Evangelium von Christus verwerfen würde, dann geht das Heil zu den Heiden. Und die Heiden werden in ihren Sprachen die großen Taten Gottes preisen. Und das ist auch heute noch so. Das tun wir als Heiden. Ja? Also das heißt, das Sprachenreden war ein Zeichen des heilsgeschichtlichen Übergangs. Zum letzten Mal wurde Israel das Evangelium angeboten und es wurde ihm gesagt, wenn ihr diese Botschaft ablehnt, dann wird Gott euch fremde Eroberer senden, wie damals die Assyrer und die Babylonier, und ihr werdet weggeführt werden aus eurem Land. Tut Buße. Und nur eine kleine Minderheit ist diesem Bußruf gefolgt. Das Volk als Ganzes, die Führung, haben das Evangelium abgelehnt. Daraufhin ist die Tür des Heils für die Juden immer weiter zugegangen. Und die Tür des Heils hat sich immer weiter geöffnet für die Heiden. Ja? Und die Juden waren dann eben 70 nach Christus an dem Punkt, wo sie in diesem Krieg von Titus besiegt wurden und dann verschleppt wurden und in alle Länder der Welt in die Sklaverei verkauft wurden. Das war genau das, was das Zeichen im Grund angedroht hat, ist da dann in Erfüllung gegangen. Und umgekehrt sehen wir, überall dort, wo jetzt das Evangelium zu den Heiden kommt, sehen wir dieses Zeichen, dieses heilsgeschichtliche Zeichen für die Juden auftreten. Und wenn wir das erste Mal uns jetzt anschauen, Cornelius, die Bekehrung des Cornelius, des römischen Hauptmanns, Apostelgeschichte 10, dort finden wir das Sprachenreden wieder. Und der Petrus sagt ja, ja, sie haben den Geist genauso empfangen wie wir am Anfang. Die Heiden haben in Sprachen geredet, aber das Zeichen war für die Juden bestimmt. Nämlich für die Mitarbeiter des Petrus und für Petrus selber, der jetzt erkennen musste, ja, jetzt hat Gott tatsächlich den unreinen Heiden, die ausgeschlossen waren vom Heil, plötzlich die Errettung gegeben. Die sind wiedergeboren wie wir, allein durch Glauben. Und das Interessante ist ja, dort geschah die Wiedergeburt spontan vor der Taufe und die Taufe kam danach. Ja. Also da geschah das Zeichen und zwar für die Juden, die nicht glauben konnten, dass Gott auch die Heiden rettet. Und genau dasselbe finden wir dann im Prinzip bei dem weiteren Mal, wo es in der Apostelgeschichte auftritt, nämlich das ist dann eben bei Apostelgeschichte 19, das ist auch so eine Sache, da wollen wir mal vielleicht lesen, denn das ist ja auch eine Schlüsselstelle eben der Pfingstler, wo sie meinen, ihre falsche Lehre von der Geistestaufe begründen zu können. Wir werden das also nachher nochmal aufgreifen, diesen Bibelvers. Da heißt es ja, es geschah aber während Apollos in Korinth war, Vers 1, Apostelgeschichte 19, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und so weiter. Und dann, als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa 12 Männer. Also da war es auch so, dass eben die Hörenden waren eben Juden, Paulus selber und eben die gläubig gewordenen Juden. Und der Punkt war, dass damals eben der Apostel Paulus den Juden die Hände aufgelegt hat als Heidenapostel und dass er umgekehrt den Heiden, nämlich den Samaritern, die Judenapostel Johannes und Petrus die Hände auflegen mussten. Ja. Ist auch interessant, wir dürfen keine Lehre aus der Apostelgeschichte ableiten. Ja. Die neuapostolischen leiten aus dieser Begebenheit ab, dass man den Geist Gottes nur empfängt, wenn ein Apostel die Hände auflegt. Ja, völlig falsch. Zum Beispiel die 3000 zu Pfingsten, die haben mit Sicherheit den Heiligen Geist nicht durch Handauflegung empfangen, ja. Sonst wäre so eine Riesenaktion beschrieben worden, ja. Also das sind Einzelfälle, Sonderfälle, und die darf man nicht verallgemeinern und eine biblische Lehre draus machen wollen. Die Lehre finden wir in den Briefen, ja. Also in jedem Fall waren beim Auftreten des Sprachenredens Juden beteiligt als Zuhörer, und das Sprachenreden ist ein Zeichen für die Juden gewesen, das als heilsgeschichtliches Übergangszeichen bezeugt hat, das Heil wird von den Juden weggenommen und es geht zu den Heiligen. Und jetzt ist interessant, warum ist dann überhaupt dieses Zeichen in der frühen Gemeinde auch zugelassen worden? Es war eigentlich an ungläubige Juden gerichtet. Und ich bin überzeugt, der Apostel Paulus sagt ja in 1. Korinther 14, ich rede mehr als ihr alle in Sprachen, und das zitieren natürlich die Pfingster sehr gerne, aber sie sagen nicht dazu, aber in der Gemeinde würde ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden als 10.000 Worte in einer Sprache. Das heißt, der Apostel Paulus hat überhaupt nicht in der Gemeinde in Sprachen geredet. Warum nicht? Nun, weil das Zeichen nach der Erklärung in Vers 21 und 22 an ungläubige Juden gerichtet war. Und ich bin überzeugt, der Apostel Paulus ist ja immer zuerst in die Synagogen gegangen, bevor er den Heiden das Evangelium verkündet hat. Und dort vor den ungläubigen Juden hat er dieses Zeichen des Sprachenredens praktiziert, aber nicht in der Gemeinde. Und trotzdem durfte es in der Gemeinde in der frühen Zeit eine gewisse Rolle spielen. Und ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass ja, wie wir im Galaterbrief sehen, die gläubig gewordenen Juden eine ganze Zeit lang große Probleme hatten zu glauben, dass die Heiden einfach ohne Beschneidung nur durch den Glauben an Christus errettet werden und angenommen werden. Ja? Die haben ja eine Riesenaktion gemacht, Apostelgeschichte 15, Galaterbrief, ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr Heiden, sonst könnt ihr nicht gerettet werden. Und ich bin überzeugt, das Sprachenreden hatte in den Gemeinden einen gewissen Stellenwert, um den Juden zu zeigen, die das nicht richtig glauben konnten, dass die Heiden aus freier Gnade auch angenommen werden, ohne Beschneidung. Ja? Dass das Heil bewusst sogar zu den Heiden gehen sollte und den Juden irgendwann sogar weggenommen werden sollte, als Ganzes gesehen, das war dieses Zeichen, das eben auch in der Gemeinde für eine begrenzte Zeit Sinn machte. Ja. Später war es so, dass eigentlich hauptsächlich Heiden sich bekehrt haben und die Gemeinden kaum noch diese Spannungen zwischen Juden und Heiden hatten, dann war das Zeichen auch dort überflüssig. Ja. Und wir lesen ja in 1. Korinther 13, dass die Sprachen aufhören werden, ja, dass sie von selber aufhören, weil sie ihren Zweck erfüllt haben. Und das war mit Sicherheit eben in der Apostelzeit noch der Fall, weil nach 70 nach Christus war dieses Zeichen erfüllt. Es war nicht mehr nötig. Ja? Die Juden waren tatsächlich in einem großen Gericht vertrieben worden durch heidnische Fremdvölker. Und ich bin überzeugt, bei der Eroberung von Jerusalem sind genau dieselben Sprachen gehört worden auf den Straßen Jerusalems wie zu Pfingsten. Und zwar einfach deshalb, weil ich überzeugt bin, die römische Armee war ja zusammengesetzt aus Söldnern aus allen möglichen Ländern des Römischen Reiches. Ja? Die Römer waren ja die Elite, die waren die Offiziere und so weiter, aber die allermeisten waren einfach ja, Söldner aus irgendwelchen römischen Provinzen, die da eben gekämpft haben. Und deshalb halte ich das für sehr wahrscheinlich, dass genau diese Sprachen bei der Eroberung und Zerstörung Jerusalems auch gesprochen wurden, wie damals zu Pfingsten. Und damit war das Zeichen erfüllt und Gott brauchte dieses Zeichen nicht mehr für die Gemeinde. Es starb aus, es hat von selber aufgehört. Ja. Aber jetzt vielleicht einfach noch ein paar Punkte zu 1. Korinther 14, damit wir das etwas verstehen, wie dort einige Punkte zu erklären sind. Ich kann das jetzt nicht systematisch ausführen, sonst kommen wir mit der Zeit etwas in Konflikt. Aber ganz wichtig ist aus meiner Sicht, dass eben ganz deutlich ist, Vers 2, 1. Korinther 14, denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weiß hat, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst. Wer aber weiß hat, er baut die Gemeinde. Also ich bin der Überzeugung vom Gesamtzusammenhang her und weil eben das Sprachenreden eigentlich ein Zeichen für die ungläubigen Juden war, dass das ein Tadel war. Der Apostel Paulus sagt hier, wenn du dich da produzierst in der Gemeinde und minutenlang auf Chinesisch redest und kein Mensch versteht was, dann erbaust du bloß dich selbst, aber du sollst eigentlich die Gemeinde erbauen. Ja, also das ist aus meiner Sicht als Tadel zu verstehen. Ja, und meine persönliche Sicht ist, andere Ausleger sehen das anders, dass der Sprachenredende nicht selbst verstanden hat, was er in Sprachen geredet hat. Ja, er konnte fließend Chinesisch, aber er hat die Botschaft nicht selber verstanden. Ja. Deswegen musste er darum beten, dass er es übersetzen kann, oder er musste auf einen anderen Übersetzer warten, der in der Versammlung die Botschaft übersetzt hat. Weil der Grundsatz, den der Apostel Paulus hier deutlich macht, ist in 1. Korinther 14, es muss alles zur Erbauung der Gemeinde dienen und das biblische Sprachenreden, das ja damals noch eine legitime Gabe war, das darf nur geschehen, wenn es übersetzt wird, sodass die Zuhörer Erbauung empfangen. Ja. Und Gebet in Sprachen ist völlig sinnlos, weil dann nämlich die anderen nicht Amen sagen können dazu, sondern wenn du betest, dann muss dein Verstand beteiligt sein. Und das ist ja klar. Ja? Ich soll ja als Kind des himmlischen Vaters meine Bitten zu Gott bringen. Ich muss ja verstehen, was ich bete. Ja? Das wäre ja völlig sinnlos, wenn zum Beispiel unsere Kinder irgendwelche auswendig gelernten lateinischen Formeln vor uns herplappern, anstatt uns zu bitten, Papa, ich brauche was zu trinken. Ja? Also das entspricht überhaupt nicht dem Sinn des Gebets, wenn man da ein unverständliches Geplapper vorbringt. Ja? Um das nochmal deutlich zu machen, das dämonisch verfälschte Zungenreden hat eben den ganz großen Unterschied, dass es eben zu 95% ekstatisches Gebrabbel ist, von einem falschen Geist inspiriert oder aber auch seelisch produziert, das gibt es auch, aber es ist keine Fremdsprache, keine reale Fremdsprache und damit ist es als Fälschung erwiesen. Ja? Das echte Sprachenreden ist ein Reden in einer realen Fremdsprache, sonst wäre der Sinn Vers 21 und 22 nicht erfüllt. Ja? Und deswegen kann man das ganz einfach unterscheiden, alles dieses, das ist eine endzeitliche Fälschung der ursprünglichen Gabe und die ursprüngliche Gabe ist in der Apostelzeit, hat die aufgehört. Und danach trat sie immer wieder auf und zwar immer in mystischen, falsch-prophetischen Verfügungsbewegungen. Ja, es fing an bei den Montanisten, die haben in Zungen geredet, bei den Kamisaren, den falschen Propheten, da bei den Hugenotten, die haben auch in Zungen geredet, die Irvingianer, die auch gesagt haben, der Christus kommt wieder, bis der letzte von unseren Aposteln gestorben ist und dann starb er und Christus war immer noch nicht da. Auch falsche Propheten, die haben auch in Zungen geredet. Ja. Es war also überall ein Lügengeist, der diese Zungen hervorgebracht hat. Und es ist auch klar, die Mormonen reden in Zungen, Zungenreden gibt es genauso in vielen falschen Religionen. Okkulte Leute, Kreise reden auch in Zungen. Ja. Also es ist überhaupt kein christliches Zeichen an sich. Sondern in der Form, wie es da gebracht wird, dieses Gebrabbel, ist unbiblisch und ist eine erkennbare, klar erkennbare Fälschung der originalen Sprachengabe. Ja. Ist auch interessant, das ursprüngliche Sprachenreden war in erster Linie an Ungläubige gerichtet und das pfingsterische Zungenreden ist an Gläubige gerichtet, um sie zu verführen und zu beeindrucken. Ja. Und dann gibt es dann noch auch Offenbarungen und Auslegungen. Das ist auch so eine Sache. Dann redet irgendjemand in Zungen 3 Minuten und dann bringt jemand anders eine sogenannte Auslegung, die ist 10 Minuten lang. Da kann man sich schon fragen, was ist denn da los? Ja? Einmal hat in der Pfingstversammlung jemand auf, ich weiß nicht, war es Gälisch oder so, ein Vaterunser gebetet und dann denkt irgendein Pfingster, das war eine Sprachenrede und bringt eine Auslegung, die natürlich überhaupt nichts mit diesem Gebet zu tun hatte. Also das ist keine Übersetzung, wie es eigentlich hätte sein sollen, sondern das ist einfach eine willkürliche Botschaft, die da an dieses unverständliche Gestammel angehängt wird. Und das ist auch nicht biblisch. Ja? Also das ist im Grunde eine Spielart von Okkultismus, dieses Zungenreden, oder es ist seelisch gemacht. Und auf jeden Fall ist es nicht etwas, was zu Gottes Ehre ist und nicht ein Zeichen, das Gott heute noch gebrauchen wollte, sondern es gehört mit eben in die mystische Verführung, in diese Ekstase-Verführung, die zur Hure Babylon gehört. Ja, die Hure Babylon wird gekennzeichnet als eine Mysterienreligion. Mysterion Babylon heißt es da in Offenbarung 17. Und diese Mysterienreligionen waren alle auch gekennzeichnet durch Trance, Ekstase und eben solche Phänomene wie Visionen und Zungenbrabbeln, die letztlich ablenken von dem klaren Wort, von dem Logos Gottes, von dem geoffenbarten Wort, das verständlich ist, das zu unseren Herzen reden will, das uns Unterweisung geben will. Ja? Und alles, was von diesem Wort ablenkt, ist letztlich gefährlich und ist letztlich verführerisch, gerade in unserer Endzeit. Deswegen, wir wollen bei dem Wort bleiben, so wie wir es auch gesungen haben. Ja? Wir wollen das Wort Gottes hochhalten und dieses ekstatische, falsche Zungenreden, davon wollen wir uns hüten. Ja? Wer das praktiziert hat, der sollte darüber Buße tun und sich davon lossagen im Namen Jesu Christi, so wie auch von diesem ganzen